Einen schönen guten Morgen. Schön, dass Sie alle da sind. Ich bin neu hier, noch nie gepredigt, deswegen kurz ein paar Worte zu meiner Person. Dietmar Polster, verheiratet mit Birgit. Wir wohnen in Hofen, das ist so 8 Kilometer weg von hier. Von Beruf bin ich eigentlich Elektroniker, habe aber auch Abschlüsse in Theologie und Sprachwissenschaft, und beruflich befassen sich meine Frau und ich mit Bibelübersetzung, mit Webseiten und mit Apps. Ja, nach dem KFC geht es weiter mit der Predigtserie über Texte aus dem Buch der Offenbarung. Nach den Sendschreiben an 7 Gemeinden kommen wir heute zum Kapitel 4. Bevor ich damit beginne, noch einleitend einige Gedanken dazu. Ich knüpfe nochmal an die vorletzten Verse im Kapitel 3, Vers 7 des 7. Sendschreibens an die Gemeinde in Laodicea. Da heißt es: Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen, miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Christus kommt zu mir, wenn ich die Tür aufmache, mein Leben öffne und ihn einlade. Der Heilige Geist beginnt sich in meinem Leben auszuwirken. Das geschieht damals wie heute. Aber wie wäre das, wenn das mal umgekehrt zuginge? Hinüberzugehen zu Christus in die Ewigkeit, in sein Reich und ihm quasi einen Besuch abzustatten. Also nicht sterben, das meine ich nicht, sondern so richtig den Schritt hinüber in die Ewigkeit. Geht das? Keine Reaktion, gut. Nach dem Sündenfall im 1. Mose 3, da standen Adam und Eva draußen vor der Paradiestür. Kein Jesus klopfte, um ihn wieder aufzumachen. Die Paradiestür flog ins Schloss. Schluss mit lustig, der Weg zurück verschlossen. Cherubim-Engel mit lodernden Flammenschwertern als Türwächter machen eine Rückkehr unmöglich. Jahrhunderte vergehen. Bei jedem Tempelbesuch in Jerusalem, an jedem Sabbat, wurde jeder Jude durch den heruntergelassenen Vorhang vor dem Allerheiligsten daran erinnert: Die Tür ist zu. Wir sind ausgesperrt aus der Ewigkeit. Wir sind eingesperrt in die Gefängnisse von Zeit, Raum und Sünde, Ausbruch unmöglich. Und dann kam jene Türöffnung in Stufen, zuerst Weihnachten. Gott wird Mensch, den Hirten auf dem Feld verkündigt ein Engel: Siehe, also schaut genau hin, ich verkündige euch große Freude. Und Heerscharen der Engel stimmen ein: Ehre sei Gott in der Höhe. Danach kam Karfreitag. Und wir finden wieder das griechische Wort siehe. Siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke, von oben an bis unten aus. Die Erde bebte, der Todesvorhang, die Todestür zum Allerheiligsten, zu Gott, springt auf. Und jetzt sind wir eigentlich bei unserem Predigttext. Da heißt es in Kapitel Offenbarung 4, Vers 1, jetzt bräuchte ich ein Bild, jawohl. Danach wurde mir etwas anderes gezeigt. Ich sah im Himmel eine geöffnete Tür und hörte, wie die gleiche Stimme, die schon zuvor mit mir gesprochen hatte, das war Jesus, und die wie eine Posaune klang, zu mir sagte: Komm hier herauf, ich werde dir zeigen, was nach den Dingen, von denen du bereits gehört hast, noch kommen muss. Wow, Besuch in der Ewigkeit. Da sieht Johannes im Himmel eine geöffnete Tür. Die Tür hinauf und hinüber in die Ewigkeit. Christus hat sie geöffnet und lädt ihn ein. Er hört dieselbe Stimme Jesu, die er schon kennt. Komm hier herauf, ich werde dir zeigen. Also jetzt geht es nicht mehr ums Hören, wie bei all den vielen Details der 7 Gemeinden. Zeigen bedeutet jetzt mit den Augen wahrnehmen. Ich werde dir zeigen, nach den Dingen, von denen du bereits gehört hast, was noch kommen muss. Es geht nicht um einen Museumsbesuch, bei der Jesus als Museumsführer der Geschichte historische Ereignisse noch besser erklärt. Es geht nicht darum, die 7 Gemeinden in ihrer gegenwärtigen Situation noch genauer unter die Lupe zu nehmen. Keine super-duper PowerPoint-Supervision, dass die 7 Gemeinden jetzt so richtig in die Gänge kommen. Nein, alles Wichtige, was zu den Gemeinden und zur gesamten Geschichte Israels und auch der Geschichte der Welt zu sagen ist, ist gesagt worden. Jetzt geht es um die Zukunft. Was noch kommen muss. Wo Jesus dieses Wort muss verwendet, deutet dies immer auf einen klaren Auftrag hin. Als 12-Jähriger sagte er, wisst ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Als 30-Jähriger sagt er, ich muss hinauf nach Jerusalem. Der Menschensohn muss viel leiden. Und jetzt verwendet er dieses Wort wieder, was noch kommen muss. Er weiß, was kommt, und die Christenheit bekommt im Aufblick auf Jesus einen Ausblick auf das, was noch kommen muss. Johannes und auch wir bekommen einen Einblick auf Zukünftiges, damit wir den Klarblick für unsere gegenwärtige begrenzte Situation und unser Leben behalten können und nicht den Überblick und Durchblick verlieren in einer Welt, die immer komplizierter und gottloser zu werden scheint. Stehen wir Christen nicht manchmal auch in der Gefahr, in stressigen Zeiten den Weitblick Richtung Ewigkeit zu verlieren? Stecken wir nicht auch manchmal fest im irdischen Schwitzkasten zahlloser Alltäglichkeiten? Muss ich dies oder das wirklich kaufen? Muss ich dies tun und das tun? Und das auch noch, und das auch noch. Es ist das falsche Muss, Muss, Muss. Was ist wirklich wichtig? Wir brauchen Weitblick, Ewigkeitsblick. Ist doch gut, sich mal zurückzulehnen. Sabbat einlegen, mit Gott reden, durchschnaufen, sich neu orientieren, Pause machen, vielleicht gerade heute. Aber für manchen ist nicht Pause dran, sondern vielleicht so richtig dynamisch auch irgendwo einzusteigen und mitzuarbeiten. Ich denke, Timon und Matthias könnten behilflich sein, falls jemand da einen Ruf verspürt. Und sind bei solchen Fragen sicherlich die richtigen Ansprechpartner. Und mit Christus im Zukunftsgespräch, da gibt es manchmal tolle neue Wege, an die man vielleicht gar nicht so gedacht hat. Gehen wir weiter im Predigttext. Johannes berichtet, so jetzt muss ich meinen Präsenter einschalten. Ja, klappt. Ja. Im Vers 2, da heißt es, im gleichen Augenblick wurde ich vom Geist Gottes ergriffen und ich sah einen Thron im Himmel stehen und auf dem Thron saß jemand, von dem ein Leuchten ausging wie von einem Diamanten oder einem Karneol. Ein Regenbogen strahlend wie ein Smaragd umgab den Thron mit seinem Glanz. Rings um den Thron standen 24 andere Throne und auf diesen Thronen saßen 24 Älteste, die in weiße Gewänder gehüllt waren und goldene Kronen trugen. Von dem Thron in der Mitte her zuckten Blitze auf, begleitet von Donnergrollen und Donnerschlägen. 7 Fackeln brannten vor dem Thron, das sind die 7 Geister Gottes. Die Fläche, die sich vor dem Thron ausdehnt, sah wie ein gläsernes Meer aus und war von kristallener Klarheit. Unmittelbar beim Thron, rings um ihn herum, standen 4 lebendige Wesen, die vorn und hinten mit Augen bedeckt waren. Das erste dieser Wesen glich einem Löwen, das zweite einem jungen Stier, das dritte hatte ein Gesicht wie ein Mensch und das vierte sah aus wie ein Adler im Flug. Jedes dieser 4 Wesen hatte 6 Flügel und auch die Flügel waren überall, selbst auf der Unterseite, mit Augen bedeckt. Tag und Nacht rufen diese Wesen immer wieder aufs Neue: Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der allmächtige Herrscher, er, der war, der ist und der kommt. Und so oft sie dem Ehre erweisen, der auf dem Thron sitzt und alle Ewigkeit, und in alle Ewigkeit lebt, so oft sie ihn rühmen und ihm ihren Dank bringen, werfen sich auch die 24 Ältesten vor ihm nieder und beten ihn an. Ihn, der auf dem Thron sitzt, in alle Ewigkeit lebt. Sie legen ihre Kronen vor seinem Thron nieder und rufen: Würdig bist du, Herr, unser Gott, Ruhm und Ehre zu empfangen, für deine Macht gepriesen zu werden. Denn du bist der Schöpfer aller Dinge. Nach deinem Willen wurde alles ins Dasein gerufen und erschaffen. Johannes sieht als erstes einen Thron und jemand, der darauf saß. Es ist interessant, dass von 60 Thronstellen im Neuen Testament 47 in der Offenbarung zu finden sind und 13 im vierten Kapitel. Eigentlich sollten jetzt diese Thron, wo das steht, das Wort Thron, markiert sein, funktioniert aber leider nicht. Mein Fehler, vielleicht ein andermal. Der Thron ist auf jeden Fall das wichtigste Wort in diesem ganzen Text. Und der Thron ist nicht leer. Wer darauf sitzt, wird von Johannes sehr zurückhaltend und ehrfurchtsvoll als personale Gestalt beschrieben. Das Aussehen vergleicht er zum ersten mit der Farbe eines Jaspis-Edelsteins. Schauen wir mal. Ups. Den habe ich mitgebracht. Auf der linken Seite sieht man einen weißen Jaspis. Den gibt es auch in anderen Farben, aber der ist hier weiß. Und in der Grundsubstanz hat er eigentlich eine weiße Farbe. Nach Offenbarung 21 hat er die Eigenschaften, durchsichtig und kristallhell zu sein. Wie bei Gott alles vollkommen rein ist und eine kristallene Helligkeit und Klarheit hat. Das Aussehen Gottes vergleicht er zum zweiten mit der Farbe eines Sada- oder Karneol-Edelsteins, der eine rötliche Färbung hat. Der Theologe Fritz Grünzweig sieht in der Farbe einen Hinweis auf Gottes Liebe, Langmut und Barmherzigkeit. Um den Thron herum legt sich wie bei Hesekiel 1 im ersten Kapitel eine Art Regenbogen, allerdings nicht im gebrochenen Licht von 7 Farben, sondern der grünliche Regenbogen um den Thron, der erinnert an den Bund Gottes und hat das Zeichen eines Smaragdes. Ich habe Ihnen mal einen mitgebracht. Man sieht es, da kann man sogar durchgucken, Gläsern, einen Smaragd mit hoher Reinheit. An dieser Stelle scheint Johannes eine nähere Beschreibung der Gestalt Gottes nicht möglich zu sein, ganz im Gegenteil von Offenbarung 1, wo er Jesus ganz detailliert mit vielen Worten beschreiben kann. Die einzige und wichtige Tatsache erwähnt er noch: Gott sitzt auf dem Thron. In diesem 13-mal erwähnten Wort Thron ist das also ein wichtiger Aspekt. Das Zeichen der ultimativen Herrschermacht Gottes ist der Thron. Er ist das Zentrum, von wo aus er ultimativ regiert. Ist uns eigentlich klar, dass dieser Thron stand und existierte, lang bevor die Schöpfung erschaffen wurde, und dass dieser Thron stehen und existieren wird, nachdem diese Schöpfung vergangen sein wird? Im ersten Buch der Bibel, in 1. Mose 1, da steht, wie Gott von seinem Thron aus die Naturgesetze, das Universum mit der Erde, den Tieren, Pflanzen und Menschen erschaffen hat. Das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, zeigt uns, wie Gott seinen Weg mit den Menschen, der Erde, der Schöpfung zum Ende bringen wird. Der, der das erste Wort hat, der hat auch das letzte Wort. Das Alpha und das Omega zu sprechen, sind das Vorrecht Gottes. Das letzte Wort wird einmal nicht vom Thron eines irdischen Machtzentrums gesprochen werden, nicht von Washington, nicht von Moskau, nicht von Peking oder Berlin oder von diesem Thron. Das ist der königliche Thron im Residenzschloss Ludwigsburg. Ich weiß nicht, ob er überhaupt noch irgendeine Funktion hat und ob da in irgendeiner Weise Macht ausgeübt wird. Herrscher kommen und gehen. Zwischen dem Anfang und Ende der Schöpfung steht die Menschheit und die Gemeinde Gottes weltweit und auch der AB Steinen ist ein Teil davon. Und ich finde es faszinierend, dass Gott, der von Ewigkeit zu Ewigkeit regiert, alle Macht der Welt hat, der Milliarden von Sternen erschaffen hat und der sich für mich persönlich interessiert, der mich liebt, mich, meine Fragen, meine Nöte, Ängste und Probleme ganz genau kennt. Im Lukas-Evangelium heißt es, denkt doch einmal an die Spatzen. 5 Spatzen kosten nicht mehr als 2 Groschen und doch vergisst Gott nicht einen einzigen von ihnen. Und bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf gezählt. Seid darum ohne Furcht, ihr seid mehr wert als eine so große Menge Spatzen. Ja gut, bei mir hat er jetzt nicht ganz so viel Arbeit, die alle zu zählen, bei manchen etwas mehr. Aber trotzdem, dieser Gott, der ultimativ alles in der Hand hat, interessiert sich für die Anzahl meiner Haare. Tut er. Und das ist eine wunderbare Tatsache. Und deswegen ist er auch derjenige, der auf dem Thron sitzt, alle Macht und Regentschaft hat. Gott thront nicht einsam im Universum, sondern inmitten der aus der Menschheit berufenen Gemeinde. In Vers 4 heißt es, rings um den Thron standen 24 andere Throne. Schauen wir mal. Jep, ist leider etwas klein, sollte eigentlich jetzt auch hervorgehoben sein. Und auf diesen Thronen saßen Älteste, die in weißen Gewänder gehüllt waren und goldene Thronen trugen. Nun, es liegt nahe daran zu denken, diese 24 Throne könnten die Ältesten der Gemeinde des Alten und Neuen Bundes darstellen. Also 12 Stämme Israel für den Alten Bund und 12 Apostel für den Neuen Bund. Das ist möglich und ich schließe das nicht aus. Allerdings hätte Johannes sich dann selbst erkennen müssen, obwohl er noch gar nicht gestorben war. Nun, bei Gott ist selbst das nicht unmöglich, aber es ist eine biblische Tatsache, dass die Zahl 24 häufig eine Zahl der Vollständigkeit ist und in den verschiedensten Zusammenhängen auftaucht. In Jesaja 24 heißen Engel aus Gottes Umgebung ebenfalls Älteste. Und eine naheliegende Lösung ist die, sie als eine der Engelsgruppen innerhalb der Umgebung Gottes zu verstehen, die Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit loben und preisen. Ihre Zahl ist vielleicht angelehnt an die Zahl der gottesdienstlichen Musiker- und Sängergruppen in 1. Chroniker 24, deren Vorsteher ebenfalls Älteste heißen und auch 24 an der Zahl sind. Es gibt da also verschiedene Gedanken dazu und man kann es wahrscheinlich im Letzten nicht genau ergründen. Und alle Dinge und manche Dinge, die können wir auch getrost offen lassen. Im Vers 5, da heißt es, vor dem Thron in der Mitte her zucken Blitze auf, begleitet von Donnergrollen und Donnerschlägen. 7 Fackeln brannten vor dem Thron, das sind die 7 Geister Gottes. Also Blitze und Donnergrollen waren im Alten Testament Zeichen des Kommens und Eingreifens Gottes. Als das Volk Israel am Berg Sinai lagerte und Mose die 10 Gebote empfing, waren Donner und Blitze das Kennzeichen der Nähe, des Redens und Wirken Gottes. 7 Fackeln brannten vor dem Thron, das sind die 7 Geister Gottes. Eine starke Bildersprache und manche hat damit vielleicht etwas Mühe, aber man kann zum Beispiel an der Stelle dann ins Alte Testament reingucken und dann wird es recht schnell klar, worum es da geht. Mit dem Geist Gottes in seiner 7-fachen oder vollkommenen Feuerflammengestalt wurde Jesus im Jordan getauft und die Jünger erhielten den Geist Gottes an Pfingsten. Im Alten Testament in Jesaja 11 wird noch klarer formuliert, was mit 7-fach oder vollkommen gemeint ist. Dort heißt es, und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais, ein Zweig aus seiner Wurzel wird Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke und der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. und Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Und das sind alles Eigenschaften des Heiligen Geistes, den übrigens natürlich auch wir haben und der Frucht wirkt wie Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, alles nachzulesen im Galaterbrief. Kommen wir weiter zum Vers 6. Die Fläche, die sich vor dem Thron ausdehnt, sah wie ein gläsernes Meer aus und war von kristallener Klarheit. Nach Auffassung mancher Ausleger handelte es sich bei dem gläsernen Meer um das himmlische Gegenstück zu dem großen Bronzebecken, das im Tempel von Jerusalem stand und im Alten Testament als Meer bezeichnet wird. Das eherne Meer war riesig, etwa 5 Meter im Durchmesser, ungefähr 2,5 Meter hoch, mit einem Fassungsvermögen von schätzungsweise 40.000 Litern Wasser. Es war kunstvoll gestaltet, stand auf 12 bronzenen Stieren, die in 4 Himmelsrichtungen zeigten, 3 Stiere pro Richtung, und diente den Priestern zu rituellen Waschungen. Es hat möglicherweise aber auch eine symbolische Bedeutung und könnte die Urflut repräsentieren, über der Geist Gottes schwebte. Unmittelbar beim Thron rings um ihn herum standen 4 lebendige Wesen, die vorn und hinten mit Augen bedeckt waren. Das erste dieser Wesen glich einem Löwen, das zweite einem jungen Stier, das dritte hatte ein Gesicht wie ein Mensch und das vierte sah aus wie ein Adler im Flug. Jedes dieser 4 Wesen hatte 6 Flügel und auch die Flügel waren überall, selbst auf der Unterseite, mit Augen bedeckt. Tag und Nacht rufen diese Wesen immer wieder aufs Neue: Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der allmächtige Herrscher, der da war, der ist und der kommt. Die 4 Gestalten stellen die ganze Schöpfung und die in ihr waltenden Kräfte Gottes an Gottes Thron dar. Die löwenähnliche Gestalt, die in der Schöpfung waltende Kraft, der Mut, die königliche Macht. Die stierähnliche Gestalt, das Prinzip des stellvertretenden Opfers. Die menschenähnliche Gestalt, die in der Schöpfung waltende Intelligenz, Weisheit und Vernunft. Und die einem fliegenden Adler ähnliche Gestalt steht für Schnelligkeit, Überblick, über das bisher Erreichte hinaus zu fliegen und Dinge zu erreichen, die über dem stehen, was normalerweise zu erreichen ist. In der alten Kirche sah man früh die 4 Evangelisten des Neuen Testaments im Zusammenhang mit den 4 Gestalten aus der Offenbarung. Matthäus mit dem Menschenantlitz Gestalt, Markus mit der Löwengestalt, Lukas mit der Stiergestalt und Johannes mit der Adlergestalt. Die 4 Tiere waren vorn und hinten, man kann auch übersetzen, innen und außen mit Augen bedeckt. Ein Teil der Augen der 4 Wesen war Gott zugewandt und lassen sich von ihm weisen, ihm Weisung geben. Und die andere Teil der Augen sind auf die Schöpfung zugewandt und geben das von Gott Erkannte weiter an die Schöpfung. Christsein ist eigentlich etwas ähnlich. Wer sich Gott zuwendet und seine Augen auf Gott richtet, dem verspricht Gott: Ich will dich mit meinen Augen leiten. Nun, wozu? Wir lernen immer besser, ein gutes Auge für die uns umgebende Welt und die Menschen zu bekommen und hilfreich in der Welt Einfluss zu nehmen. Die 4 Wesen loben und preisen Gott, und Lobpreis und Anbetung wirkt auf die 24 Ältesten ansteckend, und die 24 Ältesten auf dem Thron werfen sich schlussendlich vor Gott nieder und beten ihn an. Würdig bist du, Herr, unser Gott, Ruhm und Ehre zu empfangen, für deine Macht gepriesen zu werden, denn du bist der Schöpfer aller Dinge. Nach deinem Willen wurde alles ins Dasein gerufen und erschaffen. Ja, Gottes ultimative Macht preisen sie, denn die Mächtigen unserer Erde können die Schöpfung ja entweder schlecht oder gut regieren oder auch viel Zerstörung und Tod anrichten. Was sie aber nicht können, etwas aus dem Nichts erschaffen. Niemand kann ein Naturgesetz erschaffen oder aus Nichts Materie erschaffen. Gott hat aus dem Nichts ex nihilo durch sein göttliches Wort alles geschaffen, was existiert. Hier heißt es: nach seinem Willen oder weil er es wollte, wurde alles ins Dasein gerufen und geschaffen. Das ist keinem Regierenden oder Wissenschaftler möglich. Es sollte uns eigentlich demütig machen, denn wer ein paar Naturgesetze kennt, erkennt, erforscht hat und weiß, wie sie funktionieren, ist noch lange kein Gesetzgeber. Der Schriftsteller Franz Alt schreibt in seinem 1983 erschienenen Buch »Friede ist möglich«, 41 Jahre her, »Wir können zwar die Schöpfung beenden und alle Menschen töten«, Atomwaffen, ist das möglich, »aber wir können keinen einzigen Menschen erschaffen. Dass wir nicht einmal einen grünen Grashalm erschaffen können und trotzdem keinen Schöpfer mehr anerkennen wollen, zeigt, was uns heute am meisten fehlt. Selbsterkenntnis und Einsicht unserer Grenzen.« Als im Jahr 1993 der Film Jurassic Park in die Kinos kam, habe ich da was? Ja, gab es einen Riesenhype, dass man wohl bald aus der DNA-Baustein einer in Bernstein eingeschlossenen blutsaugenden Stechfliege vielleicht einen Tyrannosaurus Rex bauen könnte. Zwischenzeitlich sind sich die Wissenschaftler einig. Unmöglich. Alles viel zu kompliziert. Es fehlt zu viel Information, zu viel von den Dingen, die man gefunden hat, sind kaputt. Das geht nicht. Und dabei geht es noch gar nicht darum, etwas zu erschaffen, sondern aus vorhandenen Bausteinen etwas nachzubauen. Also 31 Jahre später, 4 oder 5 Jurassic Park Filme später, funktioniert das Ganze immer noch nicht. Demut und Einsicht in unsere Grenzen sollte uns zum Lob und zur Anbetung Gottes rufen, ihn zu preisen für seine ultimative Macht und Kraft, durch die er von seinem Thron aus regiert. Kein Buch des Neuen Testaments legt ein deutlicheres oder stärkeres Zeugnis vom Sieg Gottes und Christi ab als die christliche Apokalypse oder, wie wir sagen, das Buch der Offenbarung. Mehr als die Hälfte des Vorkommens der Wortgruppe Sieg, im Griechisch Nikao, überwinden, oder Nike, Sieg, übrigens ein amerikanischer Sportschuhhersteller, hat ein ähnliches Wort dazu verwendet, um seine Turnschuhe zu titulieren, sind in diesem Buch eben zu finden. Es ist in der Antike so, dass jeder Sieg auf dem Schlachtfeld sehr oft den Göttern und nicht einfach nur den Sterblichen zuerkannt wurde. Nur ein Gott siegt, ist unbesiegt und unbesiegbar. Daher die Beliebtheit der Göttin Nike oder Nike, die oft mit Denkmälern abgebildet wurde und zu deren Ehren der kleine zierliche Tempel am Eingang der Parthenon errichtet wurde. Ich habe mich manchmal gefragt, ob es ein bewusster Gegensatz zu Nike war, dass Jesus in der Offenbarung Ho Nikon, der Überwinder, der Sieger, genannt wird und sein Titel auch auf christliche Überwinder übertragen wird. In jeder der 7 Gemeinden wird das Wort Nikao, Sieg überwinden, erwähnt. Und das nicht deswegen, dass man die ganze Zeit verliert, sondern dass man im Grunde im Leben siegt. Ich möchte Mut machen zum Bibelstudium der Offenbarung und der alttestamentlich-prophetischen Bücher. Vielleicht noch 2 Hilfen dazu. Die Erklärung der Symbole ist natürlich richtig wichtig, sonst kann man nicht verstehen, worum es eigentlich geht. Manche Symbole und Bilder werden in der Offenbarung selber erklärt. Zum Beispiel die 7 Sterne, Offenbarung 1, sind die 7 Gemeinden. 2 Sätze später wird erklärt, was das bedeutet. Wieder andere werden aus dem Zusammenhang deutlich. Und nochmal andere Dinge, da muss man also schon im Alten Testament nachforschen, was die Dinge eigentlich bedeuten. Aber wer sucht, der findet. Und wenn Johannes aus der ewigen Welt spricht, das ist das Zweite, was man noch bedenken muss, müsste man bedenken, dass der Faktor Zeit in der Ewigkeit keine Rolle mehr spielt. In Kapitel 5, 6, 7, 8 und so weiter kommen immer wieder auch werden Visionen berichtet. Und diese Visionen können eigentlich keine aufeinanderfolgenden Ereignisse in einer kontinuierlichen Abfolge darstellen, da das Endgericht und der Sieg Jesu mehrfach dramatisiert werden. Sind sie also ein aufeinanderfolgende Ereignisse, könnten wir rechnen, wann was halt passiert wäre, und dann könnte man auch rechnen, wann Christus wiederkommt. Und wir sollten das besser nicht tun, weil Christus das gesagt hat, wir sollen nur die Zeichen der Zeit erkennen, und die sind mehr als deutlich mehrfach in der Offenbarung ausgedrückt. Die Offenbarung ist das einzige Buch der Bibel, wo es heißt, glückselig sind die, die dieses Buch lesen, glücklich, wer diese prophetische Botschaft hört und sich danach richtet. So steht das wortwörtlich in Kapitel 1 und Kapitel 22 in der Offenbarung. Wer also unglücklich ist mit den Inhalten der Offenbarung, der macht irgendetwas falsch. Und da braucht es vielleicht etwas Hilfe, das Ganze richtig zu verstehen. Glücklich die, die Jesu Botschaft hören und sich danach richten. In Christus haben wir den Sieg, der die Welt überwunden hat. Amen.